Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Diese Woche haben wir wieder eine, ja, Konserve, könnte man sagen. Ich habe ein Live-Instagram gemacht und dabei das Thema Rechtsberatung durch den Rechtspfleger thematisiert. Das heißt, was oder warum muss der Rechtspfleger helfen? Wann muss der Rechtspfleger helfen? Muss er überhaupt helfen? Was darf er erzählen? Und wir haben einen Fall bearbeitet oder beziehungsweise habe ich vorgestellt, in dem ein Rechtspfleger auch, naja, sagen wir es mal so, sehr auskunftsfreudig war, was für eine Kollegin dann doch etwas teuer endete. Viel Spaß nun also bei der heutigen Folge. Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Da sind wir auch in dieser Woche, beziehungsweise wir sind das erste Mal wieder live seit, ja, jetzt doch 4 Wochen. Leider hat es in der letzten Woche nicht geklappt, mit unserem Live. Deswegen in dieser Woche, da kommen auch schon die ersten dazu. Hallo, ich grüße euch und das Thema bleibt das gleiche wie in der letzten Woche. Und zwar ist es das Thema Beratungspflicht des Amtsgerichts oder des Rechtspflegers, weil er ist ja der im Prinzip, den man um Hilfe bitten kann und der auch helfen sollte. Genau, aber wir warten vielleicht noch einen Moment, bis der ein oder andere vielleicht doch noch eintrudelt und dann würden wir halt hier beginnen, weil, was habe ich mitgebracht? Ich habe mitgebracht einen Fall, der an mich herangetragen wurde, weshalb ich überhaupt auf die Idee kam, mich mit dieser Norma ein wenig genauer zu beschäftigen. Und es ist so, dass ich auch noch ein wenig im Kommentar nachgeschlagen habe, was denn das Gesetz dazu sagt. Wer von euch weiß denn, und das ist vielleicht die erste Quizfrage in die Runde, wo die Rechtsberatung durch den Rechtspfleger steht? Ihr könnt es ja einfach in die Kommentare schreiben, und dann, vielleicht weiß es ja jemand aus dem Kopf, vielleicht hat ja jemand das BGB gegessen und kann nun die Norm wiedergeben. Genau. Es tippt keiner, so wie es aussieht. Genau. Also dann spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Das ist der 1861. Wer jetzt nochmal reingucken will dazu, Paragraph 1861 BGB. Wir starten und zwar würde ich heute erst den Fall mit euch besprechen und danach noch ein paar, ja, kleine Randnotizen, die es dazu noch zu sagen gibt. Ich habe das natürlich jetzt anonymisiert. Das bedeutet, es wird niemand erfahren, wer die Betreuerin oder der Betreuer ist, beziehungsweise welches Amtsgericht da auch diese tolle Antwort verfasst hat. Also, die Betreuerin hat, das war im letzten Jahr schon an das Amtsgericht geschrieben, mit der Frage: Mit Aufnahme meiner Tätigkeit als Berufsbetreuer im Mai 2019 sind meine Vergütungsanträge nach der Vergütungstabelle A abgerechnet worden. Dies geschah aufgrund der Aussage des Rechtspflegers S im Rahmen eines umfangreichen Belehrungsgespräches zur Berufsbetreuertätigkeit. Im Rahmen dieser Gespräche habe ich auf meinen Berufsabschluss hingewiesen. Der Rechtspfleger hat jedoch ausdrücklich verneint, dass mich dieser Berufsabschluss zur Abrechnung nach Vergütungstabelle B berechtigt. Im Zuge meines Antrages vom 14.02.2023 auf Festsetzung der Vergütungstabelle gemäß VBVG habe ich erfahren, dass ich aufgrund meiner Berufsabschlusses bereits ab Beginn meiner Betreuertätigkeit nach der Vergütungstabelle B hätte abrechnen können. Das bedeutet, die Kollegin hätte dann schon vorher abrechnen können nach der Vergütungsstufe B. Infolge meines Antrages auf Korrektur wurden alle innerhalb der 15-monatigen Verjährungsfrist befindlichen Vergütungsanträge nach Vergütungsstufe B abgerechnet. Das heißt, das geht. Es gibt ja diese 15-monatige Frist und in der können die Anträge dann auch berichtigt werden. Also sie hat dann einfach eine Höherstufung beantragt. Nun sagt sie, meiner Einschätzung nach ist die 15-monatige Verjährungsfrist in meinem Fall unerheblich. Als Vergütungsansprüche wurden alle Vergütungsansprüche wurden fristgerecht gestellt. Dass sie der Höhe nach zu gering gestellt wurden, beruht auf der Falschaussage des genannten Rechtspflegers. Und jetzt bittet sie um Prüfung und ja, Neuentscheidung. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass es sich hier um relativ viel Geld gehandelt hat, da die Kollegin doch etwas länger schon tätig war. Und in dem Fall war es wirklich eine fünfstellige Summe, die da jetzt noch offen war. Spannend, was das Gericht dazu sagt. Also was haben wir hier? Was kommt in Frage? Ein sogenannter Amtshaftungsanspruch durch das Amtsgericht bzw. denn durch das Land, weil der Rechtspfleger ja dort angestellt ist und in dem Fall wäre es möglich, dass das Land jetzt dafür haftet, dass der Rechtspfleger eine falsche Auskunft gegeben hat und gesagt habe, nein, nein, Sie können nicht in Stufe B abrechnen. Gucken wir uns auch mal an, was das, was die Antwort war, die sie auf das Schreiben bekommen hat. Mit das an die Präsidentin und so weiter gerichtete Schreiben vom 29. Juni haben Sie eine rechtsmittelfähige Entscheidung über Ihre Vergütungsansprüche beantragt. Bei Ihren Vergütungsanträgen für Ihre Tätigkeit als Betreuerin haben Sie nach der Vergütungstabelle A abgerechnet, obwohl Sie nach der Tabelle B hätten abrechnen können, da Sie auf eine fehlerhafte Auskunft des zuständigen Rechtspflegers vertraut haben. Oder hätten. Genau. Also das Gericht fasst das in dem Fall nochmal sehr schön zusammen. Genau das ist auch das, was die Kollegin wollte. Die Entscheidung über die ihre Vergütung als gesetzliche Betreuerin obliegt nicht, in dem Fall in dem Landgericht. Da ihr Schreiben jedoch an dieses gerichtet war, habe ich es nach erneuter Prüfung auch als Antrag auf Schadensersatz wegen einer Amtspflichtverletzung ausgelegt. Genau, das wäre auch mein Ansatz gewesen. Ein solcher Anspruch gemäß § 829 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz besteht vorliegend jedoch nicht. Es fehlt bereits an einer erforderlichen Verletzung einer einem Dritten gegenüber obliegenden Amtspflicht. Unabhängig davon, ob Ihnen eine unzutreffende Auskunft erteilt wurde, bestand seitens des für die Festsetzung der Betreuungsvergütung zuständigen Rechtspflegers keine Pflicht zu beraten über die bestmögliche Abrechnung Ihrer Tätigkeit. Genau. Das Gericht sagt nun, Sie wurden zwar beraten, Sie wurden wahrscheinlich auch falsch beraten, das steht da jetzt nicht drin, aber Sie hätten gar nicht zu dem Thema beraten werden dürfen. Und da müssen wir uns jetzt den 1861 genauer angucken. Was steht da genau drin? Ich habe den jetzt hier hinter der Kamera. Dort steht es im Absatz 1, das Betreuungsgericht berät den Betreuer über dessen Rechte und Pflichten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Das ist im Prinzip das, was derjenige machen muss oder das, was der Rechtspfleger machen muss. Das bedeutet, Sie können natürlich auch jederzeit zum Amtsgericht gehen oder zu dem Rechtspfleger gehen und sagen, lieber Rechtspfleger, bitte, ich brauche eine Information oder ich brauche Rat, ich brauche Hilfe, wie kann ich das lösen? In der Regel, und das werden viele Kollegen von Ihnen wahrscheinlich schon wissen, kommt die Antwort, naja, Sie sind selber Herr des Verfahrens, Sie sind der Betreuer, Sie müssen alleine entscheiden, wie Sie das machen. Das ist an sich auch richtig, allerdings besteht auch eine Beratungspflicht, damit Sie halt auch die Fehler minimieren. Ich selbst nutze das auch sehr gerne, um dann, wenn ich mir selber nicht unsicher bin, das heißt nicht, dass ich die rechtliche Grundlage nicht kenne, aber es teilweise auch Ermessensmöglichkeiten gibt. Und wenn ich diese Ermessensmöglichkeiten habe, in dem Fall frage ich das dann Gericht, ob dies im Prinzip die Variante ist, die auch durch das Gericht unterstützt wird. Das zweite ist, melden macht frei, sagt man immer so schön in dem Spruch. Und das bedeutet, die Meldung an das Gericht, damit verschaffen Sie dem Gericht auch Kenntnis, was Sie jetzt machen wollen. Das ist in manchen Fällen relativ sinnvoll, weil dann das Gericht nämlich auch handeln kann, beziehungsweise Ihnen auch einen Tipp gibt. Und ja, daneben noch nicht hinterher sagen kann, das habe ich jetzt nicht gewusst, das hätte ich Ihnen eigentlich so nicht genehmigt oder das hätte Ihre Genehmigung bedurft, da hätten Sie noch Anträge stellen müssen, etc. etc. Deswegen ist das immer ganz gut, wenn man das Amtsgericht in dem Fall mitnimmt. Was ich in den Fällen immer gerne mache, um zu gucken, was wollte der Gesetzgeber, beziehungsweise wie weit geht auch diese Informationspflicht, habe ich nochmal in die Gesetzestexte geguckt, beziehungsweise in die Drucksachen. Das bedeutet, das sind die Formulierungen anhand dessen das Gesetz erlassen wird, was der Gesetzgeber damit wollte. Und der schreibt in der Drucksache hier zu der Sache, also zu dem Paragraphen, das ist ja, und das muss man auch wissen, beziehungsweise die Norm ist nicht neu, also das ist jetzt nicht brandneu, dass es jetzt das erste Mal diese Norm gibt. Nein, sie gibt es bereits länger. 1837 BGB war das zwar die Norm vorher, und die war aber das 1908i, ist sie mit in das Betreuungsrecht hineingekommen. Und dort heißt es, der Betreuer hat einen Anspruch auf Beratung, der bei ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern unterschiedlich ausgestaltet ist. Es geht um die Rechte und Pflichten des Betreuers in alle Richtungen, vorrangig gegenüber dem Betreuten, aber auch gegenüber dem Gericht und Dritten. Das Gericht, und jetzt kommt das Entscheidende, hat jedoch nicht die Aufgabe, vertieft über allgemeine Rechtsfragen zu beraten, etwa sozialrechtlicher Art. Es geht um betreuungsrechtliche Fragen im Rahmen der Amtsführung. Und das ist jetzt die Frage, ist das eine Frage im Rahmen der Amtsführung? Und da kann man jetzt wiederum streiten. Ich würde sagen, es gehört nicht dazu, darüber zu beraten. Der Gesetzgeber führt weiter aus, da der Betreuer sein Amt selbstständig führt, ist die Beratung auf grundsätzliche Fragen der Amtsführung und der Einhaltung seiner Rechtspflichten begrenzt. Das Gericht darf dem Betreuer keine konkreten Vorgaben machen, wenn diesem mehrere rechtmäßige Optionen offenstehen. Was bedeutet das jetzt in dem Fall, den ich jetzt vorgestellt habe? Theoretisch, und das würde ich Ihnen jetzt auch raten, es gibt ja diese drei Stufen, A, B, C. Theoretisch müsste man jeden Antrag mit der Stufe C stellen. Denn eine Abstufung würde das Gericht alleine schon von sich aus vornehmen. Das bedeutet, dass in dem Fall dann gesagt wird, okay, du hast keinen Anspruch auf die Stufe C. Wir sehen hier lediglich nach deinem Abschluss einen Anspruch nach Stufe B. In dem Fall wäre es sogar gewesen, dass die Stufe B mehr ist als die Stufe A. Weil der Antrag wird ja dann in der Höhe nur bewilligt, in der sie auch vorliegt. Also in dem Moment, wo man zu niedrig rangeht, kann man dann auch nur verlieren. Macht natürlich keinen Spaß, wenn man da 10, 15, 20 Anträge hat, die man dann stellt und dann alle abgelehnt kriegt. Deswegen, man probiert das grundsätzlich erstmal mit einem und guckt, ob der an der Stelle so durchgeht. Das wäre jedenfalls der Ratschlag. Das, was natürlich der Gesetzgeber auch sagt, was ich gerade erwähnt habe, ist, dass man natürlich nur allgemeine Fragen beantwortet bekommt im Rahmen der Amtsführung. Das heißt, es wird keine konkreten Hinweise geben. Also man kann das Gericht nicht fragen, wie soll ich es machen? Sondern eher, wie ich es vorhin auch gesagt habe, ich mache es so. Und dass man da eher auf das Veto denn achtet, beziehungsweise, dass man dann einen Hinweis bekommt, in dem es heißt, naja, lieber Betreuer, das ist eine gute Idee, aber ich würde es so und so machen. Noch ein Beispiel dazu, vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung, ist das Anlegen von Geld. Ich habe einen Betreuten, der hat sechsstellige Summen auf dem Konto und das Gericht sagt jetzt natürlich, das Ganze muss mündelsicher angelegt werden. So, in dem Fall habe ich jetzt, gab es dann Korrespondenz mit dem Gericht über die Anlage, die ich natürlich frei entscheiden kann. Ich kann entscheiden, wo ich das Geld anlege, es muss mündelsicher sein. Das entscheidet kein anderer, sondern das entscheide ich, beziehungsweise der Betroffene zusammen. In dem Fall ist das nicht mehr so gut möglich, aufgrund einer vorliegenden Demenz. Der Herr hat auch nach 8 oder 12 Wochen, weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon drin sind, bin ich immer wieder der Erstkontakt, wenn ich komme. Und er grüßt mich halt als neuen Betreuer. Und in dem Fall ist natürlich dann das, was er sagt, muss man halt immer gucken, ob das wirklich so ist. Aber er hat da gar keinen Überblick über die ganze Sache und deswegen kümmere ich mich dann auch darum. Dementsprechend obliegt es mir zu entscheiden, wo das Geld jetzt angelegt wird. Und ich würde es dann jetzt halt festanlegen, bündelsicher, und habe dafür jetzt bei der, ja, beim Bankinstitut nachgefragt, dass sie mir eine Übersicht geben, welche bündelsicheren Anlagen es gibt. Und ich jetzt dem Gericht dann sage, ich würde das so anlegen. Und dann kann das Gericht hinterher nicht sagen, um Gottes Willen, das hätten sie sich tun sollen. Sondern dann lässt man sich das dementsprechend auch genehmigen, beziehungsweise dann guckt dann der Rechtspfleger nochmal drüber und lässt es sich vermerken in der Akte. Und wie gesagt, wer schreibt, der bleibt. Und dann ist man auch ein wenig freier. Ja. So viel zum Thema aus meiner Sicht, was die Amtspflichten angeht. Das heißt, er kann Ihnen auch nichts vorschreiben, wie Sie es machen, ob Sie es, also wie es vorliegt. Das ist im Prinzip auch Ihnen überlassen. Zum Beispiel bei Hausverkäufen, wenn die Person noch geschäftsfähig ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Sie es machen. Also Sie selber als Betreuer das Ganze, die Immobilie veräußern. Dazu bedarf es dann entsprechende Genehmigungsverfahren. Die kann man natürlich auch umgehen, wenn der Betroffene noch selbst geschäftsfähig ist und entsprechend das unterzeichnen kann. Dann kann er den Vertrag selber machen und man umgeht die Genehmigung. Wie Sie das machen, ist aber Ihnen überlassen. Weil am Ende, Sie haften auch dafür, wenn etwas schief geht. Dann war es auch das schon für unsere kurze Live-Einheit. Ich kann an der Stelle nur noch verweisen, am Donnerstag gibt es wieder einen Stammtisch. Wer noch nicht Gast ist, einfach noch kurze E-Mail an info@betreut.de. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann das nächste Mal am, wie gesagt, am 26. Und wenn ihr möchtet, wie gesagt, das Video wird auch wieder noch online stehen, dann kann man sich auch nochmal nachbetrachten. Achso, sagen wir es mal so, wenn es mal eine Folge gibt, die ausfällt, dann haben wir jetzt eine Pufferfolge. Das heißt, wenn ihr die hört, dann wisst ihr, ich hatte keine Zeit, eine neue Folge aufzunehmen. Gut, aber jetzt genug gelabert. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.